Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Ralf Füchs, Direktor des Zentrums Liberale Moderne, eine Denkfabrik, die von Ihnen selbst gegründet wurde vor 3 Jahren, um Demokratie, Weltoffenheit und individuelle Freiheit zu stärken. Willkommen im Studio, schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank, guten Tag, Herr Frenzel.
Es war damals ja auch ein bisschen der Schock nach der Wahl Donald Trumps, oder, der Sie dazu gebracht hat?
Donald Trump, Brexit, der Vormarsch des Populismus in ganz Europa, Ungarn, Polen, Frankreich und der Aufstieg dieser autoritären, starken Männer in den Philippinen, in Brasilien, Türkei, Erdogan, das war so eine richtige antiliberale Konterrevolution, die man damals schon erleben konnte.
Ich merke an Ihrer Aufzählung, ich wollte jetzt eigentlich sagen, Trump ist ja Geschichte, damit Ziel erreicht, aber Ihre Aufzählung macht deutlich, es gibt da noch so ein paar andere Baustellen. Einige schauen wir uns auch heute an, wenn wir auf diese Tagesagenda schauen. Erstes Thema gleich, die harten Urteile in Hongkong gegen Demokratieaktivisten. Wir sprechen über die Themen und Nachrichten, die diesen Tag bestimmen. Eine Nachricht kommt aus Hongkong. Joshua Wong, der bekannte Kämpfer für Demokratie und Freiheitsrechte, muss ins Gefängnis 13,5 Monate. Ebenso Agnes Schau, sie etwas kürzer. Informationen von unserem Korrespondenten zunächst mal von Steffen Wurzel.
Joshua Wong, 24, und Agnes Chow, die morgen 24 wird, sind die international bekanntesten Gesichter der Hongkonger Demokratiebewegung. Sie protestieren seit Jahren für die Aufrechterhaltung der völkerrechtlich garantierten Autonomie Hongkongs und für mehr demokratische Mitsprache. Die internationale Aufmerksamkeit für die Situation in Hongkong hat in den vergangenen Monaten zwar abgenommen, doch die Lage ist aus Sicht der Demokratiebewegung schlimmer denn je. Chinas kommunistische Führung geht seit Monaten massiv und im Eiltempo gegen die Reste der Autonomie Hongkongs vor. An Schulen werden Lehrpläne umgeschrieben, die verbliebenen freien Medien werden gegängelt, kritische Journalistinnen und Journalisten wurden gefeuert. Chinas Staatsführung hat mehreren prodemokratischen Politikern ihre Abgeordnetensitze weggenommen. Zahlreiche Aktivistinnen und Aktivisten sind seit dem Frühjahr ins Ausland geflüchtet. Andere wurden festgenommen.
Soweit die Informationen über die Situation in Hongkong. Nach dem Urteil, das da gesprochen wurde gegen 3 der führenden Aktivisten. Ralf Füchs sagt Wahnsinn, mein Gast hier heute, Direktor des Zentrums Liberale Moderne. Was sagt dieses Urteil, diese Urteile Rechtsstaatlichkeit und Demokratie, muss man konstatieren, das ist im Grunde passé in Hongkong?
Ja, was wir erleben, ist eine systematische Gleichschaltung, politische Gleichschaltung Hongkongs. Das ist ein Bruch eines völkerrechtlichen Vertrags, des Übergabevertrags zwischen Großbritannien und China über die Rückgabe Hongkongs. Damals nach der Formel ein Staat, zwei Systeme. Also China hat die Autonomie Hongkongs dann garantiert als eine liberale Marktwirtschaft. Und das wird jetzt Schritt für Schritt und mit einer großen Härte zurückgenommen. Es sind über 10.000 Menschen verhaftet worden seit Beginn der Proteste gegen dieses nationale Sicherheitsgesetz vom Sommer dieses Jahres, das es den Behörden erlaubt, gegen alles vorzugehen, was angeblich gegen die nationale Sicherheit Chinas verstößt.
Unterschrieben hat China das und Großbritannien, die beiden Beteiligten Anfang der 80er Jahre, ich glaube 84, in einer Situation, als China, ich glaube, das kann man sagen, eher in einer Position der Schwäche war, gerade diesen ganzen den wirtschaftlichen Öffnungs- und Reformprozess begonnen hatte. Heute erleben wir China natürlich ganz anders. Und das provoziert natürlich jetzt auch immer wieder die Frage, auch heute an diesem Tag nach solchen Urteilen, wie reagiert man darauf? Wie reagiert eine Bundesregierung, eine Europäische Union?
Ich finde viel zu lauwarm. Nicht nur, weil es hier um eine Demokratiebewegung geht, die sich auf unseren, Anführungszeichen, Werte beruft und die auch darauf hofft, dass der Westen nicht einfach gleichgültig zusieht, wie diese demokratische Insel Hongkong abgewürgt wird, sondern auch, weil Hongkong ein Präzedenzfall sein könnte, ein Testfall Chinas, wie der Westen reagiert, wenn die chinesische Führung sich entscheidet, Taiwan anzugreifen. Und das ist nicht aus der Welt. Das ist durchaus eine reale Option. China rüstet entsprechend auf. Und stößt auch immer wieder Drohungen gegen Taiwan aus. Und deshalb glaube ich, dass man sehr viel entschiedener protestieren müsste und was, China klar machen müsste, ja, dass das nicht einfach hingenommen wird.
Was heißt da entschieden? Also was wären Möglichkeiten? Ich fühle mich da so erinnert an die Situation, wie wir sie ja über Jahrzehnte im Ost-West-Konflikt beobachten konnten, wo klar war, was auch immer in Budapest, in Prag passiert, letztendlich gibt es Einflusssphären und sozusagen begrenzte Möglichkeiten des Westens darüber hinauszugehen?
Begrenzte Möglichkeiten, realpolitisch sicher. Aber diese Vorstellung von Einflusssphären, in denen Großmächte schalten und walten können, wie sie wollen, die würde ich nicht mehr akzeptieren. Das ist nicht mehr die Welt, in der wir leben und in der wir leben möchten. Ja, sondern das ist eine Welt, in der Völkerrecht gelten sollte und Menschenrecht. Ja,
die Frage nach dem Wir. Also ich denke, aus einer chinesischen Perspektive ist es durchaus so, dass man da sagt, und das wird ja auch immer wieder gesagt, das ist eine Einmischung in innere Angelegenheiten. Ja,
das ist aber eine ganz fatale Interpretation einer Formel, die der Westen akzeptiert hat. Die Ein-Staaten-Theorie, ja, kann nicht bedeuten, dass China einfach, dass es ein Freibrief ist für die Unterdrückung von demokratischen Rechten und für einen möglichen Angriff auf, sagen, Taiwan. Es gibt einerseits natürlich eine große Skala politisch-diplomatischer Möglichkeiten. Man kann das in den Sicherheitsrat bringen, man kann das tatsächlich sehr viel entschiedener kritisieren, als das passiert ist. Aber es gibt auch natürlich ökonomische Möglichkeiten, Stichwort Huawei und das 5G-Netz in der Bundesrepublik. Das ist einfach Traumtänzerei und naiv, einem vom chinesischen Staat kontrollierten Konzern das Herzstück des Internets in der Bundesrepublik und in Europa zu öffnen.
Aber ist es dann letztendlich eine Art ökonomischer kalter Krieg, für den Sie plädieren? Das würde es ja bedeuten. Also wenn man diese Daumenschrauben, die ökonomischen, wahrscheinlich die letzte Einflussmöglichkeit, die Europa und wenn ich jetzt die USA dazu denken darf, der Westen insgesamt hat, das würde ja bedeuten, man geht auf Konfrontation.
Man muss zumindest, glaube ich, mit dieser Traumtänzerei aufhören, China einen dominanten Einfluss auf unsere Ökonomie zu geben und das vollständig abzukoppeln von politischen Konflikten. Ja, und natürlich brauchen wir, ich würde sagen, eine Doppelstrategie der Kooperation mit China, wenn es etwa um Klima geht, um viele anderen internationalen Fragen, müssen wir Lösungen mit China finden. Aber das kann nicht bedeuten, dass China nach Belieben Völkerrecht verletzen kann.
Heute ist Mittwoch, das ist der Tag, an dem sich die Ministerinnen und Minister jede Woche treffen. Und da gibt es ein paar, die müssen mit der Kanzlerin nachsitzen. Klimakabinett nennt sich die Runde, unter anderem mit der Umweltministerin, dem Verkehrsminister, einigen weiteren. Ziel der Runde, die Dinge auf den Weg bringen, die nötig sind, damit Deutschland seine Klimaziele erreicht. Thema jetzt bei uns, weiterhin mit Ralf Füchs, in den 90ern für die Grünen Umweltsenator von Bremen. Und zugeschaltet aus unserem Hauptstadtstudio Nadine Lindner. Die Frage erstmal dorthin: Was steht denn auf der Agenda des Klimakabinetts?
Ja, also da sind zwei größere Themenblöcke heute zur Verhandlung angesetzt. Das Klimakabinett hat ja um 10.30 Uhr angefangen, richtig beobachtet. Um 9.30 Uhr ist das normale Kabinett, dann gehen einige Ministerinnen und Minister raus und übrig bleibt das Klimakabinett, was jetzt bis in diese Minuten hinein tagt. Angesetzt sind 2 Stunden, das wäre dann 12.30 Uhr. Und ich denke mal, dass wir spätestens ab 13 Uhr in der Regierungspressekonferenz dann auch erfahren, auf was man sich heute geeinigt hat, beziehungsweise wie der Stand der Debatte ist. Ich hatte es eben angedeutet, 2 große Themenblöcke stehen drauf. Es ist zum einen ein Blick in die Hausaufgabenhefte, nämlich zu schauen, wer von den deutschen Ministerinnen und Ministern wie weit gekommen ist mit den Anstrengungen. Das Klimapaket, was ja vor genau einem Jahr beschlossen wurde, wie weit da der Umsetzungsstand ist. Sorgenkinder, man hat es ja schon öfter gehört, ist der Bereich Verkehr, ist aber auch der Gebäudebereich. Da wird man, denke ich, ganz besonders hinschauen. Und dann 2. Punkt, das ist die europäische Klimaschutzpolitik. Man hat es ja schon gehört, Ursula von der Leyen war quasi vorangegangen mit einer Anschärfung des EU-Klimaziels auf Ziel neues Ziel soll sein, -55% im Jahr 2030 im Vergleich zum Jahr 1990. Und da befindet man sich, ich habe das Gefühl, gerade in einer relativ heiklen Abstimmungssituation. Da gab es eine erste Voreinigung, zumindest in Teilen im Oktober innerhalb der europäischen Umweltminister. Aber es ist jetzt noch mal deutlich geworden, das Dicke von der Suppe, der entscheidende Tag, das wird dann im Europäischen Rat sein, beziehungsweise dann auch beim EU-Gipfel, was dann Mitte Dezember, und das ist ja nicht mehr so lang, dann auf der Tagesordnung stehen wird. Also zwei relativ dicke Fische, über die man sich im Klimakabinett dann heute unterhält.
Ralf Füchs, wenn wir mal diesen zweiten Teil mit aufnehmen, also die ambitionierteren Ziele, die Ursula von der Leyen für die EU da formuliert hat. Tja, kann sich Deutschland da leisten, nicht bei den Vorreitern zu sein? Oder ist es eigentlich die natürliche Rolle Deutschlands als starkes Industrieland, dass man da auch ein bisschen mitbremst?
Nö, sehe ich nicht so. Umgekehrt würde ein Schuh daraus, gerade als das stärkste Industrieland innerhalb der Europäischen Union, sollten wir Vorreiter sein bei der ökologischen Transformation, weil das gleichzeitig bedeutet ja auch ökonomische Modernisierung. Ja, also die Industriegesellschaft zukunftsfähig zu machen für das 21. Jahrhundert und für die neuen Märkte, die sich da auch auftun, ob das alternative Energien oder Elektromobilität oder Einstieg in eine Wasserstofftechnologie ist, Batterietechnik, sagen alles Themen, die auch eine hohe industrielle Kompetenz verlangen und für die wir gute Voraussetzungen mitbringen. Und Bremser zu sein, wäre da gar nicht in unserem eigenen Interesse als Industrieland.
Mhm. Ja, wobei zu diesem Rollenverständnis würde ich dann gerne noch einwerfen, dass Deutschland hier natürlich im Zuge der EU-Ratspräsidentschaft auch vor allem diese Moderatorenrolle natürlich nicht aus dem Blick verlieren darf, nicht zu sehr quasi die eigene Agenda in den Mittelpunkt stellen darf, sondern vor allem auf den Kompromiss ausgerichtet sein muss. Und aus der Bundesregierung bzw. von Angela Merkel gab es ja immer schon, also gab es vor allem von der Umweltministerin das klare Bekenntnis bzw. auch den klaren Fahrplan zu sagen, ja, das ist eines unserer höchsten Ziele. Wir haben darauf hohe Priorität. Aber wenn man jetzt halt in den Kalender guckt, heute ist der 2. Dezember und dieses Ziel umzusetzen, denke ich, da muss man sich noch anstrengen. Gerade wenn man dann auf so Länder guckt wie Polen oder Ungarn, ja, die natürlich da auch handfeste wirtschaftliche Interessen mit verbinden. Und hier gab es zum Beispiel auch, und das fand ich eine ganz interessante Stimme, auch von den Umweltverbänden vom BUND, die Antje von Brok hat sich mit unserem Hauptstadtstudio unterhalten, hat gesagt, naja, hier muss Angela Merkel natürlich auch ihr ganzes Verhandlungsgeschick dann in die Waagschale werfen, um hier diesen Interessensausgleich zwischen den Ländern, die vorangehen wollen, den Ländern, die bremsen, aus unterschiedlichen Gründen natürlich auch quasi übereinzubringen.
Es geht ja nicht nur um Verhandlungsgeschick, sondern es geht tatsächlich auch um finanzielle, sagen, Unterstützung für die Länder, die noch in einem sehr hohen Maß, noch stärker als wir, von der Kohle dann abhängen in ihrem Energiesystem, die eine veraltete Schwerindustrie aufweisen. Mhm. Die brauchen auch Unterstützung für die Strukturveränderungen, die jetzt anstehen. Und dafür ist der europäische Green Deal, finde ich, das richtige Programm zur richtigen Zeit. Die wollen mehr als 1 Billion Euro jetzt sozusagen mit Öko-Investitionen aus der Krise. Und die müssen natürlich vor allem dort eingesetzt werden, wo wir noch eine sehr starke Abhängigkeit von fossilen Energien haben.
Aber es ist ja auch natürlich eine Frage der Vorbildrolle, ne? Also wenn Sie Polen ansprechen, die sehr stark von der Kohle abhängen. Wir haben natürlich aber auch im eigenen Land die Situation, dass wir im Prinzip eine Betriebsgarantie für Kohlekraftwerke bis 2038
niemals
haben.
Niemals wird das letzte Kohlekraftwerk erst 2038 vom Netz gehen. Da gebe ich jede Wette, dass das früher stattfindet. Jetzt hat gerade eine Auktion stattgefunden, um die sich Kraftwerksbetreiber bewerben konnten. Und siehe da, Moorburg, erst 2015 ans Netz gegangen. Ein riesiges, ein modernes Kohlekraftwerk wird jetzt stillgelegt werden. Ein höherer CO2-Preis wird dazu führen, dass Kohlekraftwerke nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Und dann ist die Frage, ob wir schnell genug die Alternativen, vor allem auch was Speichertechnik angeht, ans Netz bringen.
Schnell genug ist ein gutes Stichwort nochmal für Nadine Lindner auch an dieser Stelle im Hauptstadtstudio. Was man nämlich zum Beispiel dringend bräuchte, ist eine Neuordnung bei den erneuerbaren Energien. Stichwort Hausaufgaben. Sind die denn jetzt eigentlich langsam endlich gemacht?
Ja, das Erneuerbare-Energien-Gesetz, ich denke schon, dass man heute auch drüber reden wird, wobei man natürlich auch zum Beispiel von Seiten der Ministerien darauf hinweist, dass das jetzt im Bundestag liegt, dort noch zwischen den Fraktionen hin und her gereicht wird. Aber es ist völlig klar, da hat auch der BUND heute nochmal, beziehungsweise gestern nochmal darauf hingewiesen, und das ist allen Beteiligten eigentlich klar, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien schneller vorangehen muss. Und es gibt halt noch diesen Punkt, und das ist halt auch noch Stichwort Hausaufgabenheft, nicht ganz irrelevant, auch Altanlagen, wie können die weiter gefördert werden, damit sie weiter am Netz bleiben und nicht einfach wegen Unwirtschaftlichkeit oder weniger Wirtschaftlichkeit vom Netz gehen. Das betrifft Windkraftanlagen, die jetzt zum Beispiel aus der Förderung rausfallen. Also da gibt es noch, wie so oft in der Energiepolitik natürlich, viele kleine Fußfesseln, die durch die ständige Fortschreibung und Veränderung des EEG dann halt auch immer wieder aufploppen. Und da bin ich tatsächlich sehr gespannt, worauf auch darauf hingewiesen wurde, auch von Svenja Schulze nochmal, dass sich der Bundestag dort in diesem Jahr, und wie gesagt, es ist nicht mehr lang, wir haben den 2. Dezember, einigen muss, damit das dieses Jahr quasi noch geeint werden kann, dann auch nächstes Jahr umgesetzt werden kann. Weil man darf da nicht vergessen, irgendwann ist dann Wahlkampf, spätestens im Frühjahr blickt man dann auf Baden-Württemberg, dann spätestens ab dem Frühsommer wird das auch den Bund dann betreffen mit der Wahl Ende September. Und da sind solche heiklen Entscheidungen natürlich nicht mehr so einfach zu treffen.
Ich würde sagen, diesmal gibt es eine Chance, dass der Wahlkampf nicht anti-ökologisch, sondern pro-ökologisch sagen wirkt, weil das inzwischen in der Bevölkerung doch angekommen ist, dass man seinen Klimawandel jetzt nicht mehr auf die ganze lange Bank schieben kann. Was Energiewende angeht, würde ich nur noch ganz kurz dazu fügen wollen, wir dürfen die nicht nur national denken, wir müssen die europäisch denken. Wir brauchen einen Verbund erneuerbarer Energien von Skandinavien bis zum Mittelmeer. Sonst werden wir nicht den Verkehr elektrifizieren und die Chemie- und Stahlindustrie klimaneutral machen können. Das sind ganz andere Größenordnungen von erneuerbaren Energien gefragt.
Dankeschön, Ralf Füchs. Bis hierhin Dankeschön an Nadine Lindner ins Hauptstadtstudio. Wir sortieren weiter die Themen dieses Tages mit Ralf Füchs, Direktor der Denkfabrik Zentrum Liberale Moderne. Ich darf Sie wahrscheinlich auch getrost als Transatlantiker bezeichnen, oder?
Dürfen Sie.
Ja, und auf jeden Fall waren Sie auch einer derjenigen, der innerhalb der Grünen Partei für einen Realo-Kurs geworben hat, als da viele noch die NATO am liebsten abgeschafft hätten. Diese NATO tagt heute und auch gestern hat sie schon getagt, die Außenminister des Nordatlantischen Verteidigungsbündnisses, und diskutieren da auch die Sinnfrage, die bekanntermaßen ja mittlerweile nicht mehr förderlich von den Grünen und der Friedensbewegung gestellt wird, sondern von Leuten wie Donald Trump oder auch Emmanuel Macron. Das ist ja schon ein geflügeltes Wort, der Hirntod, den Macron der NATO bescheinigt hat vor einem Jahr. Ralf Füchs, eine dieser Reformideen ist jetzt, auf die strikte Einstimmigkeit zu verzichten, um besser voranzukommen. Ich spiele uns mal ein, was Thomas de Maizière, der frühere Verteidigungsminister, der eben an diesen Reformideen mitgearbeitet hat, dazu gesagt hat.
Die Entscheidungsfindung jedenfalls ist wegen eines sehr eng verstandenen Konsensprinzips zu langsam und führt auch zu Frust. Und wir haben nun nicht empfohlen, auch wenn das einige schreiben, das Konsensprinzip aufzuheben, zu Mehrheitsentscheidungen zu kommen, sondern wir wollen das Konsensprinzip verlebendigen, indem es wirklich als Anforderung verstanden wird, zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen.
Das sagt Thomas de Maizière. Was sagen Sie? Ist das ein Weg, den man beschreiten könnte?
Ja, dazu müsste ich wissen, was konkret jetzt vorgeschlagen wird. Aber de Maizière hat ja schon den Vorbehalt gemacht, dass es nicht darum geht, das Einstimmigkeitsprinzip, das ist ja gemeint mit dem Konsensprinzip, außer Kraft zu setzen. Das wäre für die NATO auch extrem riskant, weil gerade wenn es um Fragen von Krieg und Frieden geht, beharren Staaten auf ihre Souveränität. Und das würde bedeuten, dass man die NATO zunehmend in eine Art Coalition of the Willing verwandelt und die Erosionsprozesse, die es ohnehin sagen gibt, wahrscheinlich eher noch sagen vergrößern würde. Ich glaube,
aber könnte man an der Stelle nicht sagen, letztendlich passt man da die Theorie der Praxis an, wenn wir uns konkret jetzt Afghanistan anschauen, wie die verschiedenen NATO-Partner da umgehen. Da macht ja sowieso jeder schon so ein bisschen so sein Ding nach eigenem Plan. Und wir erleben ja auch bei anderen großen Organisationen, wir haben über die Europäische Union gerade gesprochen, wo wir merken, je größer sie werden, die NATO hat mittlerweile 30 Mitglieder, desto unterschiedlicher sind die Interessen. Das heißt, möglicherweise kann man durch diese Idee Koalition der Willigen an bestimmten Stellen den Zusammenhalt unterm Strich eher stärken.
Ja, sicher. In Fragen, in denen es keine Übereinstimmung gibt, muss man trotzdem handlungsfähig bleiben. Und dann endet man natürlich bei diesen Coalitions of the Willing, dass sich die Staaten zusammentun, die sich zu gemeinsamen Handeln aufraffen können. Man muss nur gucken, dass man das nicht überstrapaziert und die anderen auf jeden Fall nicht zwingt, sich an Einsätzen zu beteiligen, die sie ablehnen. Das ist ja der entscheidende Schritt. Nicht, dass eine bestimmte Gruppe handelt, sondern dass die anderen nicht gezwungen werden, sagen, mitzumachen. Aber jenseits dieser prozeduralen Fragen braucht es natürlich ein neues Selbstverständnis der NATO. Was sind ihre Aufgaben im 21. Jahrhundert? In einer Situation, in der ja militärische Großmachtpolitik wieder zunimmt, ja, wenn man auf Russland schaut, das Vorgehen gegenüber Ukraine, Syrien, wenn man auf China anguckt, im südchinesischen Meer, das ist militärische Machtpolitik, die dort stattfindet, oder auch Regionalmächte wie Türkei und Iran.
Türkei als Mitglied der NATO. Das beschreibt ja auch Teil des Problems. Ne? Also, dass die Konflikte da eben zum Teil kreuz und quer durchs Bündnis auch schon gehen. Aber Herr Füchs, wenn Sie das sagen, diese Herausforderung Russland, China, muss die NATO da auch vielleicht in dem Sinne ideologisch abrüsten, diese Idee, die dann natürlich auch stark in den 90ern entwickelt wurde, also eine Wertegemeinschaft, wieder ein bisschen zurück zu der NATO, wie sie auch ursprünglich mal gedacht war. Es ist ein Verteidigungsbündnis, ein militärisches Bündnis, das sich vor allem darüber definiert, wer der Feind ist, wer die Feinde sind und dann auch gerne mal Kompromisse macht, so wie man eben auch in den 60er, 70er Jahren mit Diktaturen leben konnte im Kreise der NATO, weil man sagt, überlastet es nicht mit zu viel Wertegemeinschaft.
Ich würde es fast umgekehrt sagen, dass in einer Situation, in der wir global jetzt in einer neuen Systemkonkurrenz stehen, liberale Demokratien gegen sehr selbstbewusst auftretende autoritäre Mächte wie China und sagen Russland, muss die NATO sich wieder stärker auf ihre Wertebasis besinnen und mit der Abwahl Donald Trumps und der Wahl von Joe Biden in den USA gibt es dafür auch wieder viel bessere Voraussetzungen. Ich meine, Biden ist ein ausgewiesener Transatlantiker. Das Team, was er jetzt mitbringt, will wieder die Allianz mit Europa.
Aber klappt das dann auch mit einem Mitglied Türkei, mit einem Mitglied Ungarn?
Da muss die NATO, glaube ich, den Druck verstärken auf, sagen diese Mitglieder, dass man nicht einfach seine nationalistische und Politik machen kann im Widerspruch zu den Grundwerten der NATO und Mitglied des Bündnisses bleiben kann. Das ist natürlich eine Gratwanderung. Wir dürfen die Türkei nicht verlieren. Aber wenn die abdriftet, dann wird das an der Südostflanke der NATO ziemlich kritisch. Und gleichzeitig kann man aber Erdogan keinen Freifahrtschein ausstellen.
Und an unseren Studiotisch gekommen ist Wladimir Balzer mit einem Kalender, der heute herausgegeben wird von dem päpstlichen Hilfswerk Kirche in Not. Kalender der Märtyrer und Zeugen der Liebe. So heißt er, provoziert eine große Frage, nämlich die, ob Christen heute wirklich noch Märtyrer brauchen. Aber bevor wir diese stellen, hier in der Diskussion erstmal die Erklärung, was und wen sieht man denn da?
Also das sind 52 Märtyrer, pro Woche einer, das ist für nächstes Jahr dann logischerweise, Kalender der Märtyrer und Zeugen der Liebe, herausgegeben von Kirche in Not. Das ist so ein vom Vatikan unterstütztes Hilfswerk für verfolgte Christen 1947. gegründet, also in der Nachkriegszeit und bis heute international sehr aktiv und in 120 Ländern auch aktiv. Tatsächlich klar, wir wissen es ja, es gibt viele Millionen Christen, die tatsächlich für ihre Religion auch verfolgt werden. Und dieser Kalender sollte so ein bisschen Mut geben tatsächlich all den Menschen, die eben leiden unter der Verfolgung. Mhm. Und das sind dort, werden Beispiele aufgeführt von Priestern, von Ordensleuten, aber eben auch von Laien, also die nicht selber direkt sozusagen in Verantwortung stehen in der Kirche, sondern einfach nur, wenn man so will, einfache Christen sind, einfache Katholiken in dem Fall, ja, im Irak, in Indien, in Mexiko, da werden so Beispiele erzählt.
Ja. Ja. Ralf Füchs, bevor Sie hier in die Startlöcher gehen, würde ich gerne die Sache noch so ein bisschen anheizen. Wir hatten dazu heute Morgen den Schriftsteller Martin Mosebach im Interview hier im Deutschlandfunk Kultur, ein bekennender Christ,
Katholik,
ja.
Der alten Schule, würde ich sagen, oder?
Der das sehr begrüßt hat, dass es sowas gibt und dann letztendlich das auch in diese Aussage hat münden lassen.
Sie brauchen in hohem Maße Leute, die Mitglieder, die bereit sind, ihren Glauben zu bezeugen, selbstverständlich. Das ist es ja gerade. Ich meine, das ist die eingeschlafene deutsche Kirche braucht Leute, die bereit sind, den Glauben zu bezeugen. Das ist ihr Leiden, dass sie das nicht hat.
Also Martin Mosebach sagt dann, die Kirche braucht Märtyrer, diese eingeschlafene Kirche, Ralf Füchs, als jemand, der ein Zentrum liberale Moderne gegründet hat. Das muss sie provozieren.
Naja, ob die Kirche Märtyrer braucht, das finde ich eine verquere Frage. Ja, das ist ja eine Institution politische. Die Kirche braucht Märtyrer, um den Glauben lebendig zu halten. Das finde ich eine abstruse Theorie, dass der Glaube nicht aus sich selbst heraus als eine Religion der Liebe überzeugt. Aber wenn man noch mal weiterdenkt, dann stößt man ja darauf, dass die Urerzählung des Christentums, das ist eine Märtyrererzählung, nämlich Christus am Kreuz. Ja, o Haupt voll Blut und Wunden, das ist die Ausgangsgeschichte. Und sagen aus dem Leiden, aus dem Tod zum Licht. Das ist eigentlich die Grunderzählung des Christentums. Insofern gehört das schon zusammen, aber ich würde es nie in diese Formel bringen, die Kirche braucht Märtyrer. Das Problem ist ja eher, es gibt sie immer noch. Das heißt, es gibt in großer Zahl Christen, die verfolgt werden und die für ihren Glauben einen hohen Preis bezahlen.
Mhm. Aber das sind dann ja Opfer vor allem, ne? Verfolgte. Ne? Da muss man, glaube ich, auch nochmal differenzieren zwischen Märtyrertum, wo man also ganz aktiv auch für seinen Glauben, ich sag mal, in den Tod geht vielleicht, was man ja historisch auch sehen kann, wo man diese radikale Entscheidung macht, um tatsächlich zu bezeugen, dass man tatsächlich in der Tiefe glaubt und auch natürlich an das Leben nach dem Tod glaubt. Ja, dass es da eine Perspektive gibt, eine paradiesische Perspektive oder eben, ob man Opfer ist. Ja,
das Licht.
Ja. Die Frage ist, wie stark man das symbolisch sieht oder wie stark man das politisch praktisch sieht.
Der Begriff Märtyrer hat natürlich etwas was ganz Irritierendes. Das assoziiert man mit Fanatismus, auch mit Gewaltbereitschaft.
Absolut. Also mir ging auch durch den Kopf, als wir das heute diskutiert haben, auch in der Redaktionskonferenz, der erste Gedanke, der, glaube ich, im Moment den meisten bei dem Begriff Märtyrer
kommt. Das ist ein Sprengstoffattentat.
Ist der Sprengstoffgürtel. Ja, genau. Ja. Insofern, ich finde das interessant, Herr Füchs, oder auch was Sie beide gesagt haben, also diese Beschreibung, es gibt auch christliche Märtyrer in diesem Sinne weiterhin, aber natürlich da vor allem, wo sie verfolgt werden. Und wenn ich einen Herrn Mosebach hier höre, dann spricht er ja über unsere gesellschaftlichen Verhältnisse, also Religion in der säkularen Gesellschaft, die ich auch immer so beobachte, und das sage ich als protestantischer Christ, wahrscheinlich auch ein bisschen kritisch mit Blick auf den eigenen Laden, die letztendlich so eine Grundhaltung hat, Religion ist so weit okay, soweit sie im Prinzip eine Religion light ist. Also eine, die nicht wehtut, die letztendlich nicht zu großen Bekenntnissen führt.
Ja, wir haben eine Säkularisierung der Religion, vor allem der protestantischen Religion in Europa. Das ist eine Art innerweltliche Sozialarbeit und Verlust von metaphysischer, sagen, Glaubensstärke. Ob man daran noch was ändern kann durch starke Bekenntnisse, das wage ich zu bezweifeln. Aber richtig ist sicher, dass es heute nicht immer bequem ist, sich als Christ zu bekennen.
Hm.
Ja, vor allem.
Das ist aber kein Märtyrertum.
Ja, wollte ich gerade sagen. Es ist ja ein Unterschied, ob man sozusagen als Christ aus einem humanistischen Impuls heraus sein Glauben lebt oder ob man sich opfert. Man kann dieses Opfern, dieses Sterben, wenn wir über Märtyrer reden, reden wir über den Tod ja auch als Dogmatismus und Fanatismus sehen. Ja? Also im Judentum ist es so, dass das Leben über allem steht, dass man darauf zu achten hat, das ist sozusagen auch ein religiöses Gesetz, dass man darauf zu achten hat, sein Leben, sein eigenes Leben zu schützen, um tatsächlich die Religion am Leben zu halten.
Also ich finde natürlich dieses Postulat auch extrem befremdlich, aber sich der Tatsache zu stellen, die wir ja eigentlich weitgehend verdrängen, dass es hunderte Millionen von Christen heute auf der Welt gibt, die in extremer Bedrängnis leben und die für ihren Glauben schwere Strafen riskieren bis hin zum Tod. Also es gibt eine Reihe immer noch von islamisch geprägten Ländern, in denen es gibt die Todesstrafe auf Apostasie gibt, also auf Abfall vom Islam als der wahren Religion. Und es gibt auch immer wieder Todesurteile, die vollstreckt werden.
Und darum geht es auch diesem Kalender, ich glaube, das kann man sagen, herausgegeben von der Kirche in Not, dem päpstlichen Hilfswerk. Kalender der Märtyrer, den es ab heute gibt fürs Jahr 2021. Wladimir Balzer, vielen Dank für diesen Besuch hier bei uns am Studiotisch. Und vielen Dank an Ralf Füchs. Bis hierhin, ein Thema haben wir noch. Bei unserem Blick auf die Themen dieses Tages, da gibt es neue Zahlen zu einem bekannten Problem, zu einem Dauerthema, Mobbing auf Schulhöfen. Mobbing, das sich aber auch zunehmend verlagert in die digitale Welt, in soziale Netzwerke. Eine Studie, die heute vorgestellt wird, sagt uns, fast 2 Millionen Schüler und Schülerinnen sind in Deutschland von Cybermobbing betroffen und bemerkenswerter auch und wahrscheinlich nicht ganz überraschend in dieser Zeit der Anstieg der Cybermobbing-Fälle von über 36% in der Pandemiephase. Ralf Füchs ist weiter bei mir im Studio. Herr Füchs, vom Schulhof sind Sie schon ein bisschen länger weg, aber ja, dieses Phänomen dürfte Ihnen ja auch aus politischen Debatten auf Twitter und Co. nicht ganz unbekannt sein.
Nicht nur aus politischen Debatten. Ich kann mich noch lebhaft erinnern, ich war mal ein dickes Kind. Mhm. Und damals gab es den Begriff Mobbing noch nicht, aber Hänseln. Ja. Und kann mich auch noch gut daran erinnern, wie Stotterer zum Beispiel verspottet wurden. Also diese Grausamkeit unter Kindern, die ist nicht neu. Und Kinder können schon extrem brutal sein, wenn ihnen keine Grenzen gesetzt werden durch Eltern oder durch Lehrerinnen und Lehrer.
Ist das damals bei Ihnen in dem Fall geschehen? Also gab es da Menschen, die Grenzen gesetzt haben?
Nein. Nö, höchstens, dass mal dann ein Vater wutentbrannt in die Schule kam und dann selber Drohungen ausstieß, wenn ihr das mit meinem Kind weitermacht, dann setzt es was.
Was dann, wenn ich mal dann in Ihren Erfahrungen da bleibe, was Sie natürlich immer vor Augen hatten, Sie wussten, wer es ist. Also Sie kannten die Mitschüler, die das gemacht haben. Und ich glaube, beim Cybermobbing, das ist jetzt auch ein großes Thema dieser Studie und ein großes Thema auch insgesamt, wenn wir auf Debatten schauen, Debattenkultur in sozialen Netzwerken, im Internet, dass da ja häufig ein großes Maß an Anonymität herrscht.
Anonymität begünstigt Verrohung. Das ist sicher so. Durch die Distanz, ja, man muss es dem anderen nicht direkt ins Gesicht sagen, was vielleicht nochmal eine Hemmschwelle sagen ist, und dann natürlich auch durch die Anonymität selbst, weil das heißt ja, man kann nicht zur Verantwortung gezogen werden oder glaubt jedenfalls, dass man einfach davon kommt.
Wir haben mit Uwe Leest heute im Programm hier von Deutschland von Kultur gesprochen. Das ist einer der Vorstandsleute vom Bündnis gegen Cybermobbing, die auch hinter dieser Studie stehen, und der hat auf die Frage geantwortet, ob es ein Verbot der Anonymität im Internet braucht.
Ja, mit der Konsequenz, dass wir uns die Frage stellen müssen, was ist die Würde unserer Kinder? Uns merkt Grundgesetz Paragraph 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Also setzen wir die Würde unserer Kinder sozusagen den Tätern zum Fraß vor, indem dass die Täter mit unseren Kindern machen können, was sie wollen, weil sie anonym unterwegs sind und weil sie ungehemmt ihr Unwesen treiben. Ja, wir müssen uns in der Gesellschaft dieser Diskussion stellen, was wir leider in den letzten Jahren leider nicht getan haben.
Also das beklagt Uwe Lees vom Bündnis gegen Cybermobbing. Herr Füchs, ist das ein Weg, den wir gehen müssten? Also das wird ja vielfach diskutiert, die Möglichkeit, ja, im Internet anonym unterwegs zu sein, wirklich zu verbieten.
Also wir leben ja jetzt nicht in einem totalitären Regime, wo Anonymität tatsächlich überlebenswichtig sein kann, wenn sie sich dort oppositionell betätigen, sondern in einer rechtsstaatlichen Demokratie. Und ich finde, das nicht zu viel verlangt, dass man sich zu seiner öffentlichen Meinungsäußerungen bekennt. Und soziale Netzwerke sind ein öffentlicher Raum. Das ist nicht ein privater Raum. Insofern habe ich kein Problem mit dieser Forderung, dass man seine Identität im Netz nicht verbergen sollte. Ich glaube, das fördert tatsächlich diese Zügellosigkeit und diese permanenten Übergriffe und den Hass, obwohl es auch viele gibt, die offenbar gar kein Problem haben, sich dazu zu bekennen. Mhm. Aber es ist eben nicht nur ein Problem des Netzes. Ja? Wenn Sie sich etwas erinnern an den Fall des jüdischen Schülers, ausgerechnet an der John F. Kennedy-Schule in Berlin, wo über Monate hinweg der auf dem Schulweg, auf dem Nachhauseweg, in der Klasse gemobbt worden ist, ja, bis hin zu erinnere dich an die Vergasung, und man offenbar nicht genau genug hingeschaut hat. Und wie war das Ende vom Lied? Der Schüler verließ die Schule statt diejenigen, die ihn drangsaliert haben.
Hm. Herr Füchs, haben Sie einen Erklärungsansatz dafür, wie das sein kann, wie das immer noch sein kann, wie das vielleicht sogar, die Zahlen sagen das ja, stärker sein kann als in früheren Zeiten? Ich meine, Sie kommen auch aus dem Bildungsbereich. Sie haben Erwachsenenbildung gemacht. Also kommen auch aus so einer Utopievorstellung, wenn wir die Leute nur gut genug erziehen und gewaltfrei erziehen, dann wird das auch irgendwann dazu führen, dass die Gesellschaften und das Miteinander besser wird. Und irgendwie geht diese Utopie
nicht
so richtig auf.
Ich glaube immer noch an dieses pädagogische Ethos, dass es möglich ist, dass das Gute, was jeder als Potenz in sich hat, auch durch Aufklärung, durch Bildung zu fördern, aber gleichzeitig muss man Grenzen ziehen. Ja, wir müssen unsere Werte auch dann tatsächlich vertreten, wenn es unbequem wird, statt einfach die Augen zuzumachen und die Dinge schleifen zu lassen.
Ralf Füchs sagt das hier als Gast in dieser Mittagsstunde im Deutschlandfunk Kultur. Unsere Zeit hier ist rum, Ralf Füchs. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Ich bedanke mich.